Bevor es losgeht, noch kurz diese Erinnerung. Ab sofort gibt es BTO Refresh am Mittwoch, wo wir die interessantesten Gespräche wiederholen. Sonntags, wie immer gewohnt, zur normalen Uhrzeit, neue Folgen, neue Inhalte und neue Gesprächspartner. In diesem Sinne, fangen wir an.
BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute blicken wir auf das Thema Wirtschaftskriege. Offensichtlich ein hochaktuelles Thema, wenn man nach Washington blickt, wo Donald Trump quasi stündlich neue Zollentscheidungen bekannt gibt. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Vielleicht geht's gut aus, was viele hoffen, und was wir hier auch im Podcast schon mal diskutiert haben. Doch so oder so steht fest, selbst wenn es jetzt einen Waffenstillstand gibt, quasi im Zollkonflikt, ist das nicht das Ende des Wirtschaftskrieges. Nein, wir befinden uns mittendrin und deshalb lohnt es sich, in die Geschichte zu blicken, um besser zu verstehen, was die Ursachen sind für Wirtschaftskriege, wie diese ablaufen und vor allem, wie man sich in solchen Situationen verhalten muss. Genau diesen Fragen gehen wir heute nach. Ich fand es spannend in der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Wann hast du zuletzt eine Stelle besetzt und gedacht, das war einfach? Wahrscheinlich lange her. Recruiting kann echt kompliziert sein. Es geht aber auch anders. Die Recruiting-Plattform Instafo liefert dir dank AI-Matchmaking nur passende Bewerbungen in deine Pipeline und per Chat kannst du direkt mit ihnen kommunizieren. Instafo erreicht über Podcasts, Reddit, YouTube und Co. Talente, die sonst schwer zu finden sind. Funktioniert für Enterprises wie RTL und GLS, aber auch für Scale-Ups wie du, Instruct und Finanzguru. Du zahlst nur bei Erfolg und sparst über instafo.com/podcast 500 Euro bei deiner ersten Einstellung.
We have been treated so badly by other countries. They took our businesses, they took our money, they took our jobs. They moved it to Mexico, they moved it to Canada, they moved a lot of it to China. The tariffs give us great power to negotiate. The only thing about that's really sacred about August 1st is that's when payments start. So they have to start paying billions of dollars to you as people. Are you a citizen of the country?
Yes, sir.
All right, good. You'll be very happy because you're going to be getting a lot of money.
We will therefore also extend the suspension of our countermeasures till early August. And at the same time, we will continue to prepare further countermeasures so we are fully prepared. Since the very beginning, we have worked and now are ready to respond with countermeasures. We've prepared for this and we can respond with countermeasures if necessary.
Zuletzt haben wir uns in Folge 290 mit dem Titel Machtspiel Geoökonomie mit Wirtschaftskriegen und wirtschaftsstrategischen Konflikten beschäftigt. Hochrelevantes Thema. Damals bildete die Studie zweier amerikanischer Ökonomen die Basis. Titel: Putting Economics Back into Geoeconomics. Für jene, die es damals verpasst haben, habe ich die Studie nochmal in den Shownotes zu dieser Ausgabe verlinkt. Kurz nochmal zur Erinnerung, was mit Geoökonomie gemeint ist.
Geoökonomie ist ein wirtschafts- und politikwissenschaftliches Studiengebiet, das sich mit der Frage beschäftigt, wie Regierungen ihre Wirtschaftskraft nutzen, um Einfluss auf ausländische Akteure auszuüben. Oder vielleicht sollten wir sagen, es handelt sich um ein Wirtschaftsgebiet, das sich ausschließlich diesen Themen widmet. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben Ökonomen diesem Bereich so wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dass er bis vor kurzem kaum existierte. Großmächte nutzen die Verflechtungen ihrer Handels- und Finanzaktivitäten mit dem Rest der Welt, um Einfluss auszuüben und geopolitische oder wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Die Anhäufung und Ausübung dieser internationalen Macht hat Regierungen im Laufe der Geschichte beschäftigt. Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China als rivalisierenden Mächten sind nur die jüngste Ausprägung dieses großen Spiels, das römische Kaiser Genghis Khan, die Medici und das britische Imperium gleichermaßen beschäftigt hat.
Hier haben wir ihn bereits, den historischen Kontext. Dass das Thema gerade hochrelevant ist, wissen wir natürlich angesichts dessen, was gerade in der Welt passiert. Und wir haben uns bereits früher damit beschäftigt, so in Folge 184 mit dem Titel Der absolute Wirtschaftskrieg. Wir haben damals aufgezeigt, dass wir uns bereits seit längerem in so einem Wirtschaftskrieg befinden. Und vor allem haben wir aufgezeigt, was es bedeutet für die Reindustrialisierung, aber auch für Inflation, Wechselkurse, Währungen und nicht zuletzt Staatsfinanzen. Heute wollen wir das ganze Thema einordnen in den historischen Kontext. Denn was wir erleben, haben frühere Generationen auch erlebt. Im Mai ist ein sehr interessantes Buch zum Thema Wirtschaftskriege erschienen. Titel des Buches: Gefährliche Rivalitäten. Wirtschaftskriege von den Anfängen der Globalisierung bis zur Trumps Dealpolitik. Autor des Buches ist Professor Werner Plumpe, Stammhörer dieses Podcasts wohl bekannt. Er war bereits zweimal hier zu Gast. Und wie man es von einem Wirtschaftshistoriker erwartet, nimmt Plumpe den Leser mit auf eine Zeitreise in die Wirtschaftskriege. Plumpe zeigt, dass Wirtschaftskriege ein durchgehendes Phänomen der modernen Geschichte sind und nicht das Merkmal einer bestimmten Epoche. Und in seinem Buch kommt er immer wieder zurück auf die, wie er sagt, paradoxale Beziehung zwischen Ordnung und Rivalität. Was ist damit gemeint? Alle profitieren von geordneter Kooperation, aber eben nicht in gleicher Weise. Und dadurch verschieben sich die ökonomischen Handlungsspielräume und es stehen Konflikte. Beispiel heute: Lange Zeit haben die Amerikaner profitiert. In den letzten 20, 30 Jahren haben vor allem die Chinesen und die Europäer profitiert, indem sie mehr in die USA liefern konnten. Und nun haben wir den Konflikt. Ich habe es immer wieder gesagt, Donald Trumps Instrumentarien sind falsch, aber dass die USA ein Problem haben, damit hat er recht. Plumpe nimmt uns mit auf eine Zeitreise. Er blickt auf die merkantilistische Phase vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Da ging es um Monopolrecht und Handelswege. Er nimmt uns mit in den Freihandelsimperialismus der Briten im 19. Jahrhundert. Er diskutiert natürlich ganz offen die Katastrophe im letzten Jahrhundert, die Zeit der Ordnungslosigkeit von 1914 bis 1945 mit dem Zerfall der Weltwirtschaft und den permanenten Wirtschaftskriegen und leider auch heißen Kriegen bis hin zur Pax Americana, der guten Phase nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufstieg Chinas eben die Bedrohung der amerikanischen Ordnung und die offensichtliche Zeit der neuen Rivalitäten. Plumpe ordnet dabei viele uns aus dem Schiedsunterricht bekannte Ereignisse ein. Die Kontinentalsperre, den Versailler Vertrag und natürlich auch Bretton Woods. Für Plumpe steht Folgendes fest:
Wirtschaftskriege sind der Normalzustand. Entscheidend ist, wann sie gefährlich werden und das Potenzial besitzen, die Regeln der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit letztlich zum Nachteil aller zu zerstören.
Letztlich bringt es Plumpe so auf den Punkt:
Historisches Wissen wird die derzeitigen Konflikte, ja ihre Zuspitzung in der kommenden Zeit nicht aufhalten können, aber es kann die Aufmerksamkeit dafür erhöhen, was eine kurzfristige und unüberlegte Politik anrichten kann.
Ich finde das Ganze hochspannend und habe deshalb Professor Plumpe eingeladen, zum dritten Mal mit mir im Podcast zu diskutieren.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vanta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vanta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vanta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vanta automatisiert. Damit sind sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vanta lässt sich mit ihrem Unternehmen skalieren und hilft ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vanta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vanta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Wann hast du zuletzt eine Stelle besetzt und gedacht, das war einfach? Wahrscheinlich lange her. Recruiting kann echt kompliziert sein. Es geht aber auch anders. Die Recruiting-Plattform Instafo liefert dir dank AI Matchmaking nur passende Bewerbungen in deine Pipeline und per Chat kannst du direkt mit ihnen kommunizieren. Instafo erreicht über Podcasts, Reddit, YouTube und Co. Talente, die sonst schwer zu finden sind. Funktioniert für Enterprises wie RTL und GLS, aber auch für Scale-Ups wie DoInstruct und Finanzguru. Du zahlst nur bei Erfolg und sparst über instafo.com/podcast 500 Euro bei deiner ersten Einstellung.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Plumpe komme, noch dieser Hinweis. Für Hörerinnen und Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo haben, gibt es zurzeit ein H-Plus-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblattes überzeugen. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Werner Plumpe.
Professor Werner Plumpe ist ein deutscher Historiker. Er bekleidete von 1999 bis 2022 den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit, die Unternehmens- und Industriegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, die Geschichte der industriellen Beziehungen sowie die Geschichte des ökonomischen Denkens. Professor Plumpe ist schon in Folge 209 und auch in Folge 150 zu Gast gewesen.
Sehr geehrter Herr Professor Plumpe, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schildhahn.
Herr Professor Plumpe, in der Vergangenheit haben wir gesprochen über Deutschlands Aufstieg und Niedergang. Wir haben gesprochen über den Kapitalismus. Und heute wollen wir sprechen über gefährliche Rivalitäten. So zumindest der Titel Ihres neuen Buches. Und ich muss zugeben, Sie haben mich immer schon beeindruckt, aber diesmal haben Sie mich besonders beeindruckt, weil ich dachte mir, das Timing ist schon cool. Also Donald Trump kommt an die Macht, bricht einen globalen Zoll- und Handelswirtschaftskrieg vom Zaun. Und Professor Plumpe hat bereits das Buch auf dem Markt, welches das erklärt. Das fand ich schon mal eine ganz coole Sache. Vielleicht lassen wir mal einsteigen. Sie haben bestimmt auch mitbekommen, diesen Skandal, diesen Signal-Chat. Da gab es doch die US-Regierung, wo die da in so einem offenen Chat gesprochen haben, wir greifen die Houthis an. Und ich fand, also weniger, natürlich war es auch ein Skandal, dass das so wenig professionell war. Aber was mich viel mehr beschäftigt hat, waren die Aussagen, die da getroffen wurden. Ich weiß nicht, ob Sie die im Hinterkopf haben. Der J.D. Vance, also der Vizepräsident der USA, hat ja im Prinzip Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, 3% des US-Handels laufen über den Suezkanal, aber 40% des europäischen Handels. Und daraufhin hat der Verteidigungsminister gesagt, ja, wir müssen aber trotzdem die Houthis bekämpfen und so weiter und so fort. Woraufhin der Vance meinte, na gut, dann machen wir das. Ich hasse es einfach, Europa schon wieder aus der Patsche zu helfen. Woraufhin der Verteidigungsminister sagte, ich teile Ihre Abneigung gegen europäische Trittbrettfahrerei voll und ganz. Es ist erbärmlich. Und ich, als ich in ein Buch reingeschaut habe, habe ich gesehen, ja, ein wichtiger Punkt ist ja unter anderem, dass jemand eine Ordnung sichert und die anderen alle sind freie Trittbrettfahrer. Das gab es schon in der Vergangenheit schon bei Großbritannien. Das gibt es auch mit den USA. Und deshalb werden wir gleich zum Einstieg mal sagen, gibt es denn da einen Grund, quasi zu sagen, es gibt Trittbrettfahrerei und deshalb müssen wir hier sowas vom Zaune brechen? Oder ist das einfach nur irrational?
Nein, wenn man sich versucht zu erklären, warum die derzeitige amerikanische Regierung derart massiv in den internationalen Handel eingreift, dann kann man ja zu der Auffassung kommen, das liegt an den persönlichen Eigenschaften von Donald Trump und seinem Umfeld. Und dann könnte man sagen, die sind einfach dumm oder bösartig oder beides gleichzeitig. Oder man muss sich fragen, was können die Gründe dafür sein, dass die amerikanische Regierung eine internationale Ordnung derart in Frage stellt, von der das eigene Land ja in nicht wenigen Punkten selber sehr profitiert. Und man weiß ja auch, dass man damit zumindest kurzfristig erhebliche ökonomische Risiken eingeht. Und wenn man versucht, das zu erklären, dann ist man bei einer Reihe von Punkten angekommen, zu denen es eben auch gehört, dass in den USA offensichtlich das Gefühl herrscht, dass man international mit den Kosten einer Ordnung belastet ist, vor allem in den militärischen Kosten, aber auch anderen Ordnungskosten belastet ist, deren Aufrechterhaltung letztlich einem selbst gar nicht so viel nutzt, sondern anderen sehr viel mehr. Und die Frage ist dann, können wir nicht erreichen, dass sie sich da stärker dran beteiligen? Das ist einer der Punkte, glaube ich, der in den USA die Entscheidungen in die Richtung, die im Moment gegangen wird, deutlich beeinflusst haben, ja.
Und ist das jetzt so ungewöhnlich oder ist das, weil Sie ja ein Buch drüber geschrieben haben, weil Sie beginnt ja schon vor ein paar hundert Jahren, oder ist es einfach eine ganz normale Entwicklung und wir erleben eigentlich nur was Normales und nur weil es ein paar Jahrzehnte nicht so auf der Agenda stand, sind wir überrascht?
Das ist einer der Punkte, einer der Auslöser. Wenn man sich nach historischen Vorbildern oder nach historischen Analogien umschaut, dann wird man sehr schnell feststellen, völlig unabhängig von den Figuren Trump, Putin, Xi Jinping oder wie die alle heißen, gibt es eine Konstellation in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die wiederkehrend auftaucht und die auch im Moment ein großes Problem darstellt. Das ist zum einen das, was wir gerade angesprochen haben, nämlich die Frage der Kosten der Ordnung. Wer hat sie zu tragen und ist das gerecht? Das ist das eine. Der andere Punkt ist der, dass in den USA und in Großbritannien im 19. Jahrhundert war die Erfahrung eine ganz ähnliche, dass man den Eindruck hat, wir garantieren, wir stützen eine Ordnung, die wir bezahlen müssen, von der aber nicht mal wir selber die Hauptprofiteure sind, sondern es sind ja andere, die im Rahmen, wenn man so will, unserer garantierten Regeln davon sehr, sehr profitieren und nicht mal dafür bezahlen müssen. Also wir garantieren eine Ordnung, in der wir selber sogar an Bedeutung verlieren. Das ist ein Phänomen, das hat Großbritannien mit der Pax Britannica im 19. Jahrhundert erlebt, dass die eigene wirtschaftliche Bedeutung, die zur Mitte des Jahrhunderts sehr groß war, am Ende des Jahrhunderts gar nicht mehr so bedeutend gewesen ist, sondern andere, die USA und Deutschland etwa, aber auch Japan, sich sehr viel schneller entwickelt haben. Und diese Erfahrung machen die USA auch heute mit der Pax Americana, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg als mit Abstand stärkste Macht gegründet haben, die 1989-91 beim Untergang der sozialistischen Staaten noch einmal sozusagen auf einem Höhepunkt angekommen war. Aber seitdem stellt man fest, wir haben eine Ordnung, die wir garantieren, für die wir uns einsetzen, in der aber andere, und zwar uns durchaus nicht politisch nur Gutgesinnte, nämlich China vor allen Dingen, sich sehr viel schneller entwickeln als wir selber. Und kann das in Ordnung sein, eine Ordnung zu garantieren, die nicht nur teuer ist, sondern die uns im Grunde genommen selber sogar schadet, weil sie anderen eine Entwicklungschance gibt, die die dann auch nutzen.
Wenn ich so zuhöre, würde ich sagen, und auch in Ihr Buch reinblickend, ist es so ein Zyklus. Also ein Land wird wirtschaftlich stark, zum Beispiel weil das eben innovativer ist oder die Briten mit der industriellen Revolution, das schreiben sie ja auch, die sagen ja im Prinzip, die Briten haben die Stärke eigentlich aus der industriellen Revolution gezogen, mehr als aus dem Merkantilismus, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Also ich werde wirtschaftlich stark. Wenn ich die dominante Power bin, dann setze ich per Definition den globalen Ordnungsrahmen. Weil wenn ich wirklich stark bin, muss ich jetzt meine eigene Flotte schützen, sage ich jetzt mal. Nebeneffekt ist, wenn ich die Flotte schütze, schütze ich natürlich nicht nur meine eigene Flotte, sondern auch die anderen vor den Piraten. Also Beispiel die USA schützen eben uns vor den Houthis, obwohl sie eigentlich weniger Nutzen haben. Daraufhin werde ich relativ wirtschaftlich schwächer zu anderen. Und dann kommt eine neue Führungsmacht. Also ist das so quasi so ein Zyklus, dass man sagen muss nach dem Motto, naja, es gab ja auch diesen griechischen Philosophen, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann, ist es einfach so, China ist die kommende Macht und der Wirtschaftskrieg, den wir jetzt erleben, ist die Abwehrschlacht der Amerikaner gegen etwas, was unvermeidbar ist.
Da ist viel dran, was Sie gesagt haben. Ich würde das vielleicht etwas vorsichtiger formulieren und sagen, dass die wirtschaftlichen Rivalitäten zwischen Staaten, also das, was wir als Kern moderner Handels- und Wirtschaftskriege sehen, das ist eigentlich der Normalzustand, das ist der Normalfall. Und wenn das nicht reguliert wird, also keine Ordnung gibt, nach denen das jetzt ablaufen soll, dann hat das eine gewaltige Eskalationsdimension. Und wir kennen ja Phasen, in der es eben diese Regulation oder diese Ordnung nicht gegeben hat, vor allen Dingen eben bis zu den napoleonischen Kriegen, aber auch in der Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Da können solche Wirtschaftskriege und wirtschaftliche Auseinandersetzungen, solche Konkurrenzen sehr schnell sehr gewaltige Eskalationspotenziale entfalten. Eingehegt waren die in zwei historisch bemerkenswerten Situationen. Einmal im 19. Jahrhundert, als Großbritannien so stark war, dass es im Grunde genommen die Regeln gar nicht mal zwangsweise durchsetzen musste. Man konnte es eigentlich vorgeben und sagen, Kinder, wenn ihr mit uns handeln und wenn ihr von unserer Stärke profitieren wollt, dann habt ihr die und die und die Spielregeln einzuhalten. Die Pax Britannica war also keine geschriebene Ordnung, die mit Gewalt im Einzelnen durchgesetzt worden ist, sondern das war für viele, obwohl ihnen die wirtschaftliche Stärke Großbritanniens vielleicht gar nicht so passte, aber trotzdem sehr attraktiv, mit England, Großbritannien in wirtschaftlich guten Beziehungen zu stehen. Und insofern hat man diese Ordnung, die Großbritannien dann im Rahmen des sogenannten Freihandelsimperialismus mit seiner Flotte und mit seinem Empire ja auch robust durchgesetzt hat, das hat man genutzt. Und das war aus englischer Sicht um die Mitte des 19. Jahrhunderts heraus ja eigentlich eine gute Lösung. Die Erfahrung, die die Engländer machen, ist dann nur das, sie garantieren eine Ordnung zu einem, in dem Zeitpunkt, wo sie so stark sind, ist das ganz großartig. Dadurch lösen sie aber einen wirtschaftlichen Strukturwandel aus, an dessen Ende sie eben nicht mehr die Stärksten sind, sondern andere stärker geworden sind. Das ist eine Erfahrung, die die USA heute auch machen, dass sie einen Strukturwandel ermöglichen der Weltwirtschaft durch ihre Pax Americana, durch die Regeln, durch die Vorschriften, der die Gewichte in der Weltwirtschaft verschiebt. Das ist, würde ich sagen, ein notwendiger Prozess, der, wenn man so will, der diesen Ordnung paradoxalerweise inne liegt. Die führen dazu, die Ordnung, dass der Strukturwandel beschleunigt. Und der Strukturwandel läuft eben nicht gleichmäßig ab, sondern er bevorzugt einzelne Regionen, er bevorzugt einzelne Branchen, einzelne Bereiche wachsen schneller als andere. Und die Frage ist dann, wie geht man mit den Konsequenzen dieses Wandels um? Das ist die große Frage, die wir im Moment haben. Das kann in eine eskalative Situation führen, dass man das Gefühl hat, der Wandel ist so stark, dass er diejenigen sehr befördert, mit denen wir gar keine guten Beziehungen haben wollen und politisch auch keine guten Beziehungen haben. Wie können wir uns gegen die wehren? Was können wir da tun? Das kann eine entweder gewaltsame Aussage sein oder es kann nach in andere Richtung gehen. Das ist das Problem, mit dem wir im Moment konfrontiert sind.
Ja, und wie entscheidet sich denn die Weichenstellung? Ich meine, wenn Sie sagen, es ist das Problem, was sind denn, wenn Sie haben jetzt historisch alles angeschaut, Portugal gegen Niederlande, Niederlande gegen Großbritannien, Frankreich gegen Großbritannien, Deutschland, Japan, Sie haben alles angeschaut. Was entscheidet dann darüber, ob dieser Konflikt, ob diese Weichenstellung oder sagen wir so, dieses Dilemma, ob dieses Dilemma zur Eskalation führt oder nicht zur Eskalation führt?
Meiner Ansicht nach hat das immer zur Eskalation geführt. In den Eskalationen setzt sich dann danach aber ein Sieger durch. Und dieser Sieger, das waren im 19. Jahrhundert die Engländer, die Briten, das waren im 20. Jahrhundert die USA, die werden danach in gewisser Weise zum Hüter eines nicht mehr eskalativen Zustands, der eben vorher durch große Kriege erreicht worden ist. Das Ende der Napoleonischen Kriege endet ja mit einer vollständigen Niederlage von Napoleon. Das Ende des Zweiten Weltkriegs bringt die vollständige Niederlage von Japan und Deutschland und einen dominanten Akteur hervor, der jetzt sagt, jetzt machen wir eine Ordnung, mit der können wir alle zusammen leben. Das war bei den Amerikanern nach dem Krieg zwar gegen die Russen gerichtet, aber im Westen hieß das, ihr könnt alle damit leben, ihr habt alle davon Vorteile, ihr werdet alle einbezogen, ihr müsst nur nach unseren Spielregeln das tun, also den Dollar akzeptieren etc. pp. Das ist die historische Erfahrung. Es muss einen starken Akteur geben, einen Hüter der Ordnung, der sie nicht nur durchsetzt, sondern der auch auf ihren Regeln besteht. Das ist die einzige Situation, die ich historisch jedenfalls nennen kann, in der eine solche Ordnung oder ein reguliertes Miteinanderumgehen entstanden ist. Fehlt ein solcher starker Akteur, ein solcher dominanter Akteur. Großbritannien hatte in der Mitte des 19. Jahrhunderts 50% der weltgewerblichen Produktion. Das gleiche gilt für die USA 1950, also 100 Jahre später. Das waren sehr starke, sehr attraktive Hüter der Ordnung. Fehlt so etwas, hat man eine Truppe von mehr oder weniger gleich starken Konkurrenten, wie das in der vornapoleonischen Zeit der Fall war, als Spanien, Portugal, die Niederlande, Großbritannien, Frankreich miteinander konkurrieren, die alle mehr oder weniger gleich stark waren. Keiner war dazu in der Lage, dem anderen irgendetwas vorzuschreiben und keiner war auch attraktiv genug, dass die anderen sich ihm automatisch angeschlossen hätten. Dann hat man eine sehr eskalative Situation, in der es im Grunde genommen zu permanenten Auseinandersetzungen führen, die sehr schnell in offene Kriege umschlagen können. Das ganze 18. Jahrhundert war im Grunde genommen ein Jahrhundert von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Großbritannien. Die wurden in Europa ausgetragen, die wurden aber vor allen Dingen in den seinerzeitigen Kolonialgebieten ausgetragen, wo ständig es darum ging, dass man seine wirtschaftlichen, seine politischen Interessen letztlich dann auch mit militärischen Mitteln auf Kosten der anderen durchsetzt. Man könnte sagen, die Situation der Ordnungen, wo es einen Hüter der Ordnung gibt, der das auch durchsetzen kann, das waren die historisch gewisserweise günstigen Momente, deren Vorgeschichte aber eine gar nicht so schöne ist, weil das waren zerstörerische Kriege, aus denen dann einer als Sieger hervorgegangen ist, der im Nachhinein dann, wenn man so will, die Regeln vorschreiben konnte. Und dann kommt es eben zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Die machen dann die Erfahrung, dass sie eine Ordnung garantieren, die einen gewaltigen ökonomischen Strukturwandel auslöst. Und in dem werden eben nicht nur sie, sondern alle anderen auch stärker und größer. Und wenn dann zwischen denen Konflikte herrschen, Japan und Deutschland haben ja von der amerikanischen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus sehr profitiert und auch mehr als die Vereinigten Staaten. Da sie sich aber der amerikanischen Führung untergeordnet haben, ist das in den USA vielleicht ungerne gesehen worden. Aber das hat man nicht für eine Bedrohung gehalten. Russland, das sowjetische Imperium, war militärisch und politisch immer ein großer Konkurrent. Aber ökonomisch war da nicht so richtig viel los. Da musste man nicht so viel Angst davor haben. Die Verhältnisse in der DDR oder in Russland waren nun wirklich nicht attraktiv. Das, was man heute als Erfahrung macht, ist eben das, dass man einen Rahmen geschaffen hat, der den Aufstieg Chinas bedeutet, und dadurch verliert die alte Ordnung an Bedeutung. Wohin wir jetzt zurückkommen, ist die Situation, historisch sollte man keine Analogien ziehen, aber das erinnert zumindest daran, dass wir eben eine Welt haben, in der es verschiedene, etwa gleich starke oder miteinander zumindest konkurrenzfähige Akteure gibt, und die Vorstellung, es gibt einen Hüter der Ordnung, der den anderen mehr oder weniger die Regeln vorschreiben kann, das ist historisch kaum mehr möglich.
Jetzt habe ich Ihnen zugehört, habe mir gedacht so, also es gibt eine Phase der Ordnung, dann gibt es das Aufholen der anderen, da gibt es einen Challenger, da gibt es eine Phase der Unordnung, und wer sich in diesem Konflikt durchsetzt, der durchaus oftmals blutig ist, setzt wieder eine Ordnung und der Zyklus beginnt von vorne. Jetzt haben wir den Konflikt USA-China. USA hat zwar ein höheres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Chinesen sind aber als Wirtschaft deutlich größer, weil sie mehr Menschen haben. Die Chinesen haben durchaus, wenn man Technologien anschaut, in einigen Bereichen die Nase vorne. Die Chinesen haben in den letzten Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, sich weniger anfällig zu machen für jede Art von Wirtschaftskrieg. Man denke an Energie, man denke an Technologie, also viele Dinge haben sich unabhängiger gemacht. Gewerbliche Wertschöpfung, haben Sie, glaube ich, gesagt, waren früher Briten und USA die Starken. Heute ist China die weltgewerbliche. Vielleicht ist heute Gewerbe nicht mehr so wichtig, weiß ich nicht. Darüber hinaus haben sie strategisch seltene Erden. Also ich glaube, die US-Verteidigungsindustrie ist ohne chinesische Zulieferung überhaupt nicht fähig, sich zu verteidigen. Also ich will es in diesem Mund liegen, aber dann würde ich doch sagen, nach dem Motto, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt friedlicher ausgeht zwischen China und USA, ist relativ gering.
Da ist es eben sehr interessant, sich mit den historischen Dingen auseinanderzusetzen. Großbritannien hat ja am Ende des 19. Jahrhunderts die gleiche Erfahrung mit den USA und Deutschland gemacht, und Großbritannien hat nicht versucht, das aufzuhalten. Dass es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, hat mit den wirtschaftlichen Gewichtsverschiebungen eigentlich relativ wenig zu tun. Das hat danach natürlich eine große Rolle gespielt, weil eine globalisierte Wirtschaft immer auch Mittel und Möglichkeiten gibt, dem Gegner zu schaden. Das hat man getan. England hat die Blockade verhängt und etc. pp. Und Deutschland vom weltwirtschaftlichen Verkehr abgeschnitten. Die britische Regierung hat vor 1914 eigentlich, abgesehen von bestimmten Dingen, die man geachtet hat, die Stärke der eigenen Flotte und andere Dinge, hat aber nicht versucht, mit gewaltsamen oder mit Zollmitteln, hätte man ja versuchen können, Deutschland aufzuhalten, weil man letztlich vom Aufstieg der deutschen Industrie sehr stark profitiert hat. Dass in Großbritannien sehr viele Farbstoffe in guter Qualität und sehr preiswert vorhanden waren, das lag eben daran, dass das alles aus Deutschland, von der BASF, von Bayer, von Höchst und von anderen kam. Sich davon abzuschneiden, wäre nicht im englischen Interesse gewesen. Und genau das Gleiche haben wir heute ja in den USA. Wir können den Strukturwandel, der nach dem Zweiten Weltkrieg eingetreten ist und vor allen Dingen seit den 1990er Jahren eingetreten ist, unter primär unter dem Gesichtspunkt der relativen Gewichtsverschiebungen sehen. Und dann kann man sich in den USA Sorgen darum machen, sind wir eigentlich auf alle absehbare Zeit noch dazu in der Lage, dieses große militärische Potenzial zu finanzieren, das nötig ist, um sich in der Welt durchzusetzen. Das ist die eine Sache, darüber muss man nachdenken. Die andere Sache ist aber die, und darauf hat Niall Ferguson schon vor längerer Zeit hingewiesen, es ist ja keineswegs so, dass der chinesische wirtschaftliche Aufstieg nur zum Nachteil der USA ist. Wenn die USA heute die Hauptimportnation der Welt sind, da sind sie ja, der amerikanische Markt ist der größte Importmarkt überhaupt, dann heißt das ja auch, wir nehmen euch in Anspruch. Wir hängen ja in gewisser Weise von euren Lieferungen, und zwar nicht nur bei den seltenen Erden ab, sondern in China werden ja auch, glaube ich, 90% der iPhones hergestellt, und da werden alle möglichen Industriegüter, Verbrauchsgüter und alle anderen Dinge hergestellt, Medikamente, Papiertaschen und ich weiß nicht was alles, die in einem ganz hohen Maße in den USA ja benötigt werden. Also Amerika ist in gewisser Weise beunruhigt über den Aufstieg eines anderen Landes, von dem man wirtschaftlich aber selber sehr, sehr große Vorteile auch hat, weil es in den USA kaum möglich sein wird, die chinesischen Industrieimporte kurzfristig zu substituieren. Das macht die ganze Sache so kompliziert, dass die USA zwar den Aufstieg Chinas eben kritisch sehen, ihn aber gleichzeitig im Grunde auch benötigen, um ihr eigenes Wirtschaftsmodell, das ja in vielen Bereichen noch gut funktioniert. Im Bereich der Hochtechnologie, im Bereich der Finanzdienstleistungen und so weiter funktioniert das ja alles ganz gut, um das hinzubekommen, um das aufrechtzuerhalten. Von daher ist es eine politische Gestaltungsaufgabe, vor der man im Moment steht. Wie gehen wir mit diesem Strukturwandel, mit den regionalen Gewichtsverschiebungen um, ohne dass wir in einen völlig destruktiven Eskalationsprozess hineingeraten? Ich glaube, das ist den meisten auch bewusst. Der englischen Regierung war das jedenfalls vor 1914 bewusst, dass man diesen Strukturwandel nicht gewaltsam aufhalten kann, selber davon sogar profitiert und guckt, wie gehen wir damit um? Und das gleiche Problem haben wir heute, dass wir im Grunde genommen uns fragen müssen, wie kann man diesseits der Gewaltschwelle, wie kann man da erreichen, dass wir die Vorteile des internationalen Handels, von dem wir alle sehr viel haben, von der internationalen Arbeitsteilung, aufrechtzuerhalten, ohne dass das auf die politischen und anderen Beziehungen der Welt zu destabilisierend wirkt. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und da muss man irgendwie versuchen, eine Antwort zu finden. Und das hat auch nichts mit den Namen Putin, Trump oder sonst irgendwas zu tun. Das ist schlicht und einfach ein objektives Problem, das sich aus dem wirtschaftlichen Strukturwandel ergibt, der eben zurzeit wieder sehr beschleunigt abläuft.
Wann hast du zuletzt eine Stelle besetzt und gedacht, das war einfach? Wahrscheinlich lange her. Recruiting kann echt kompliziert sein. Es geht aber auch anders. Die Recruiting-Plattform Instafo liefert dir dank AI-Matchmaking nur passende Bewerbungen in deine Pipeline und per Chat kannst du direkt mit ihnen kommunizieren. Instafo erreicht über Podcasts, Reddit, YouTube und Co. Talente, die sonst schwer zu finden sind. Funktioniert für Enterprises wie RTL und GLS, aber auch für Scale-Ups wie du Instruct und Finanzguru. Du zahlst nur bei Erfolg und sparst über instafo.com/podcast 500 Euro bei deiner ersten Einstellung.
Sie haben gerade gemeint, ja, die haben nichts gegen die Deutschen getan, wobei ich mich daran erinnere, dass, glaube ich, Made in Germany wurde ja eingeführt eigentlich als Label, um mal zu schauen. Also es ist ja oftmals auch so, dass diese aufsteigenden Länder dann auch plötzlich politische Ambitionen haben oder andere Ziele haben. Also damals in Deutschland, korrigieren Sie mich, also Platz an der Sonne. Wir wollen auch einen Platz an der Sonne haben. Wir brauchen auch Kolonien und was weiß ich. China, dieses große Thema mit Taiwan. China möchte ja nicht nur eine Handelsmacht sein. China möchte Taiwan haben. China möchte aber auch, glaube ich, so einfach wieder eine Rolle in der Welt haben, die dominierend ist. Zumindest wenn man das, so, wenn man glaubt, was gesagt wird. Vielleicht ist es ja auch nur PR in den Medien, können Sie mich korrigieren. Also ist es nicht so, dass aufgrund der Tatsache, dass man relativ an wirtschaftlicher Bedeutung oder Kraft gewinnt, damit auch die politischen Themen hochbrechen und deshalb die Lösung des Konfliktes, eine friedliche Lösung des Konfliktes, ich will nicht sagen verunmöglicht wird, aber zumindest deutlich erschwert wird?
Das Problem ist ja, die Länder sind ja alle nicht alle gleich betroffen. Die USA haben im 19. Jahrhundert die Erfahrung gemacht, dass sie autonom handlungsfähig sind, weil ihre eigene Wirtschaft, ihr eigener Markt so gewaltig groß und dynamisch ist, dass der Weltmarkt für sie eine eher untergeordnete Bedeutung hat. Das ist ja bis heute noch so, dass die USA vom Export weniger abhängen als etwa die europäischen Länder oder China. Da denkt man, man ist schon irgendwie handlungsfähig, da kann man was machen. Die deutsche Seite vor dem Ersten Weltkrieg war wirtschaftlich zollkriegsmäßig überhaupt nicht handlungsfähig. Das wussten ja auch. Es gibt eine sehr schöne Studie von der Taub über die deutsche Handelspolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Die waren weltwirtschaftlich so integriert, dass jede Form von Diskriminierung von anderen zu gewaltigen Retorsionsmaßnahmen geführt hat. Das hat zwar im Inland gewaltige Auseinandersetzungen gegeben, weil da viele, die Agrarier etwa oder die Schwerindustrie, hohe Zölle gewollt haben, um sich gegen die ausländische Konkurrenz zu schützen. Aber die verarbeitende Industrie und alle anderen haben gewusst, das können wir auf keinen Fall machen. Wenn wir jetzt hier hohe Agrarzölle erheben, dann erheben die anderen Länder hohe Gewerbezölle und das schadet uns ganz gewaltig. Also Deutschland war nie wirtschaftlich in der Situation, so bedeutend zu sein, dass es anderen mehr oder weniger seine Spielregeln vorgeben konnte. Deutschland wäre nie unter keinen Umständen in die Rolle hineingeraten, die Großbritannien oder die USA in der Pax Americana oder Pax Britannica gehabt haben, weil Deutschland in hohem Maße weltwirtschaftlich integriert ist und diese Integration gar nicht aufs Spiel setzen kann, ohne sich selber existenziell zu schaden. Das wussten die deutschen Unternehmen übrigens, als 1914 der Krieg ausgebrochen ist, ganz, ganz genau. Wenn Sie in den Unternehmensarchiven und den dortigen Akten nachschauen, dann schlagen die Herren dort, Herren waren das ja fast alle, die Hände über dem Kopf zusammen, weil plötzlich ihre ganzen Märkte wegbrechen. Ja, die chemische Industrie hat den Weltmarkt in Farben, um dieses Beispiel zu benutzen, zu 90% beherrscht. Und die größten Einzelmärkte waren Frankreich, Russland, Großbritannien, die USA, Italien und andere. Und da ist 1914 plötzlich der gesamte Markt weg. Und das wissen die natürlich in Leverkusen, das wissen die in Ludwigshafen. Das wollen die nicht haben. Und das ist für die Deutschen völlig klar, dass man so etwas auf keinen Fall in Kauf nehmen kann oder wenn man das dann in Kauf nehmen muss, weil die politischen Entscheidungen in diese Richtung gehen, dann entstehen Eskalationsspiralen, die ganz gewaltig sind. Aber zurück zu Ihrer Frage. Heute ist das so, dass in den USA und in China die Bedeutung natürlich groß ist. In China hat mehr Bedeutung. Und die Frage, die sich jetzt dort stellt, ist, wie können wir diese gewachsene wirtschaftliche Macht einsetzen als Instrument des politischen Handelns, des politischen Verhaltens? Kann man das tun oder kann man das nicht tun? Und das hängt dann wirklich sehr von den Einzelbedingungen ab. Für die Europäer ist das immer eine sehr schwierige Angelegenheit gewesen. Ein Land wie Holland oder Belgien, die sind so verflochten, da geht gar nichts. In Deutschland habe ich gerade drüber gesprochen. In den USA kann man sich vorstellen, das sagt Trump ja auch ganz offen, das ist die aus dem 19. Jahrhundert stammende Optimalzolltheorie. Wir sind so bedeutend, die anderen können es sich gar nicht erlauben, von unserem Markt zu verschwinden. Also wenn wir den Zölle aufbrummen, werden die schon selber bezahlen und nicht die Produkte in unserem Land so teuer machen. Denn das hieße für sie, dass sie den Markt verlieren. Das kommt etwas kurz gesagt aus dem 19. Jahrhundert. Diese Vorstellung, und die befeuert in dem Moment in den USA, glaube ich, auch einen großen Teil der Debatten, die Vorstellung, wir sind handlungsfähiger. Deshalb, weil die anderen mehr von uns als wir von ihnen abhängig sind. Und dieses Machtgefälle können wir ausnutzen. China ist schon sehr viel schwieriger, wie weit China dazu in der Lage ist, ganz autonom zu handeln und zu sagen, die Weltwirtschaft ist nicht wirklich wichtig. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. China hängt in hohem Maße von seinen Exporten ab. Und das war auch der Weg der eigenen Industrialisierung, dass man andere in das Land gelockt hat, produziert hier, produziert für die Weltmärkte zu unseren Standortbedingungen, zu unseren Lohnkosten, aber auch zu unseren anderen Bedingungen natürlich. Aber China ist, glaube ich, nicht so sehr dazu in der Lage, sich aus der Weltwirtschaft einfach herauszuziehen. Das ist schon sehr viel schwieriger. Von daher ist man dort auch in den ganzen Verhaltensweisen, habe ich jedenfalls den Eindruck, etwas vorsichtiger. Aber Sie haben vollständig recht gesagt, China versucht natürlich seine Anfälligkeit gegenüber internationalem Druck, Sanktionen, gegenüber Einflussnahme und anderes, was sich ergibt, ist ja ganz offensichtlich, das versuchen sie natürlich geringer zu machen, also stärker sich zu autonomisieren und dadurch natürlich auch dann mehr an Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Taiwan ist einer der aus der chinesischen Geschichte heraus nachvollziehbaren Konflikte. Ich glaube aber nicht, dass die Taiwan-Frage da wirklich so wichtig ist. Was sein kann, ist, dass Taiwan der Anlass sein wird, dass es zu irgendeinem Konflikt kommt, der dann nicht mehr begrenzt werden kann. Aber das ist die große Frage, die man sich eben stellen muss. Historisch ist das ganz schön zu sehen, ist das, wie handlungsfähig in den internationalen Bezügen sind eigentlich die einzelnen Staaten, die einzelnen Akteure. Und da merkt man, dass das eben ein sehr unterschiedliches Gewicht ist, dass die Einzelnen da in die Waagschale legen können. Die Europäer waren global gesehen immer relativ schwach und waren immer darauf angewiesen, dass die internationalen Beziehungen gut funktionieren, dass der internationale Handel gut funktioniert. Man hat zwar versucht, mit Zöllen und mit anderen Dingen zu arbeiten, sich gegenseitig zu traktieren, aber so richtig erfolgreich war das nicht. Die USA haben im 19. Jahrhundert eine, wenn man so will, erfolgreiche Schutzzollgeschichte geschrieben, weil die Schutzzölle hoch waren, das Land davon profitiert hat, aber die internationalen Kapitalgeber und die Unternehmen nicht abgeschreckt waren, sondern im Gegenteil versucht haben, in den USA dann Fuß zu fassen, eigene Fabriken zu gründen und. Und bei China weiß man es aus dem 19. Jahrhundert, dass dort der Freihandelsimperialismus, die ungleichen Verträge, die Kriege als große Demütigung empfunden worden sind. Und da ist heute der Versuch, eben sich selber wieder zu behaupten und die eigene Bedeutung auch ökonomisch zu unterstreichen und Handlungsfähigkeit, auch Autonomie zu gewinnen, dass das eine sehr große Rolle spielt. Aber von den Daten her, würde ich sagen, sind die Chinesen schon auf die Integration in die Weltwirtschaft angewiesen. Einen Krachkurs, glaube ich, wie das die amerikanische Regierung zurzeit macht, das, glaube ich, wird man dort nicht machen. Ganz abgesehen davon, dass alleine die diplomatischen Usancen das in China sehr unwahrscheinlich machen, dass das, wenn in dieser Form passiert.
Ja, vor allem, die Amerikaner würden aber nicht alle eine Allianz gegen China weltweit hinbekommen. Das schaut ja nicht so aus. Ich meine, China hat ja mit der Seidenstraße und so weiter eigentlich schon so viele Grundlagen geschaffen. Und ich habe auch irgendwie gelesen, zwar ist in den USA ein wichtiger Markt, aber es ist nicht mehr so wichtig für China als Exportmarkt, weil die auch noch andere haben. Also vor dem Hintergrund ist doch eigentlich die Situation, vor der wir sind, diejenige, dass die USA China gar nicht klein kriegen können.
Nein, das ist sehr unwahrscheinlich, weil die USA, und das habe ich ja eben schon gesagt, selbst ja auf den chinesischen Erfolg angewiesen sind. Man könnte, und es scheint so, manche Äußerungen aus der Trump-Regierung lassen sich so lesen, dass sie hoffen, make America great again, und wir ziehen eine Schutzzollmauer hoch und hoffen dann, dass dadurch die Standortbedingungen in den USA besser werden und internationale Unternehmen in die USA gehen und ihre Produktion dorthin verlegen und. Und dass wir da auf diese Weise dann unsere industrielle Substanz wieder zurückgewinnen und die es uns ermöglicht, dann weniger importabhängig zu sein. die Vorstellung scheint schon da zu sein. Aber das ist eine typische Gedankenreihe, die sich an Friedrich List, den schwäbischen Ökonomen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, anlehnt. Das setzt aber voraus, dass man das auf die Reihe bekommt. Das setzt voraus, dass sie in den USA flächendeckend gewerbliche Produktion aufbauen, die international konkurrenzfähig ist. Und das bei der gegebenen Infrastruktur der USA, bei dem gegebenen Bildungssystem der USA, da glaube ich, was die erreichen können, ist das, was hier auch während der Kontinentalsperre geherrscht hat, dass man dadurch, dass man die überlegene englische Konkurrenz raushält, so eine Art Treibhausatmosphäre entsteht und dann wird plötzlich sehr viel möglich. Aber da muss man das Treibhaus eben auch weiter beheizen. Wenn man das dann nicht mehr tut, dann kommt sehr schnell die überlegene auswärtige Konkurrenz. Und das größte Fragezeichen, was ich gegenüber der amerikanischen Entwicklung im Moment eben äußern würde, seid ihr dazu in der Lage überhaupt, eine Industrie, eine gewerbliche Basis aufzubauen, die dazu in der Lage ist, mit der Weltwirtschaft, mit China, aber auch mit sehr vielen anderen Anbietern überhaupt konkurrieren zu können. Ihr habt eure Stärken, die im Bereich der Hochtechnologie, der Finanzdienstleistung und anderer Sachen sind, da funktioniert das auch gut, da ist euer Bildungssystem in Ordnung, da ist auch die Infrastruktur nicht so sehr territorial gebunden, da kann man eben fliegen und andere Dinge machen oder kommunizieren über das Netz oder ähnliches mehr. Aber überall da, wo es darauf ankommt, dass man sehr fleißige, sehr effiziente Arbeitskräfte hat, dass man sozial-moralische Milieus besitzt, wie sie in China ja wohl immer noch existieren und. Da bin ich sehr skeptisch, ob das den USA gelingt, auf Dauer in einer angemessenen Zeit das hinzubekommen. Nein, das ist für die USA ein großer Vorteil, dass China bereit ist, seine vergleichsweise niedrigen Arbeitskosten den Amerikanern zur Verfügung zu stellen. Ob man das substituieren kann, weiß ich nicht.
Also das verstehe ich alles, aber jetzt habe ich trotzdem so einen Hänger, weil ich sage, okay, wir hatten eigentlich immer eine Macht, die so dominierend war. Und Sie haben vorhin im Nebensatz gesagt, sobald wir diese dominierende Macht nicht hatten, herrscht der Chaos. Jetzt haben wir die Situation, die USA werden jetzt nicht zu China sagen, ihr seid die Weltmacht, go ahead. Die Chinesen werden weiter aufsteigen wollen. Also man könnte ja auch hingehen, könnte sagen, die Chinesen könnten jetzt noch anbieten, wisst ihr was, Freunde? Wir machen einfach so, wir leisten einen Beitrag zur Sicherung des Welthandels. Wir übernehmen es mit den Houthis, sage ich jetzt einfach mal. Die könnten ja sagen, es ist näher bei uns, machen wir. Machen die Chinesen ja auch nicht. Also wie wäre denn, weil Sie haben vorher gesagt, man muss einen Ausweg finden, wie wäre denn ein Ausweg aus dem Problem?
Das ist eben der Clou dieses Buches, das ich da geschrieben habe, dass ich, was heißt Clou, also man als Historiker kann man ja nicht prognostizieren, sollte man auch nicht machen, aber was man sagen kann, ist, man weiß ja, wie das ist, wenn ordnungslose Zustände da sind, wie schnell das eskalieren kann. Und in dem Punkt bin ich ganz anderer Auffassung als hier bei uns die öffentliche Meinung. So ist, ich finde ja im Grunde genommen, wenn man sich das genau anschaut, was derzeit passiert, dann ist das die Wiederkehr einer Art robuster Wirtschaftsdiplomatie, die aber diesseits der Kriegsschwelle ist. Wenn der Trumps Deal-Politik, wenn die dazu führen würde, dass man in einer Situation der, sagen wir mal, offenen Konkurrenz, in der es keinen dominierenden Hüter der Ordnung gibt, dass man dann nicht aufeinander schießt oder keine Kriege macht, sondern sagt, wir vertreten robust unsere eigenen Interessen und machen dann jeweils Deals. Das heißt, wir treffen irgendwelche Abkommen, von denen beide Seiten etwas haben. Sonst ist das ja kein Deal. Das finde ich in gewisser Weise rational. Das würde uns nur dazu zwingen, die Vorstellungen in Ordnungen, die wir im Kopf haben, die sich, wenn man so will, unter amerikanischer Hegemonie bewährt haben, dass wir uns von dieser Ordnungsvorstellung verabschieden und uns wieder einer Situation öffnen, die sagt, es gibt unterschiedliche Staaten, es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche Formen, in denen sich die Entwicklung vollzieht. Das hängt ja auch nicht von der chinesischen Regierung alleine ab, wie schnell sich China wirtschaftlich entwickelt. Auch der deutsche Aufstieg vor dem Ersten Weltkrieg war keine Leistung, keine Schöpfung der kaiserlichen Regierung alleine, die dann hätte sagen können, so und so machen wir das. Das passiert eben in gewisser Weise einmal einfach, wenn der ökonomische Strukturwandel auf dem Weg ist. Aber wenn die im Rahmen der Politik und dann sagen müsste, wir wissen das, es gibt unterschiedliche Interessen, wir können die robust vertreten, wir vertreten die robust und machen eigentlich auch keine faulen Kompromisse mehr, dann ist das schon ganz gut. Das setzt aber eben voraus, dass man den anderen in seiner Interessen geleitet hat, bedingt hat, akzeptiert und ihm nicht vorwirft, du bist doch ein Verbrecher, mit dir verhandle ich gar nicht, auf die Idee würde ich gar nicht kommen, du wirst von uns sanktioniert und mit dir rede ich nicht. Ich weiß nicht, was man da sich alles vorstellen kann. Das ist eher der Weg in die Eskalation, weil man dann im Grunde genommen diese Vorstellung, wir werden uns schon irgendwie verständigen in Form eines Deals, weil man das ja unmöglich macht in gewisser Hinsicht. Das ist ja auch das Problem in gewisser Weise zurzeit mit Russland, dass man mit denen gar keine Deals machen will, weil man meint, das würde dann dem Falschen nutzen. Das ist aber eine Sache, die auf die globalen Wirtschaftsbeziehungen bezogen eine sehr eskalative Seite hat.
Ja gut, aber trotzdem fällt mir es ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie so ein Deal ausschauen könnte, weil der Deal müsste ja wahrscheinlich sein, die Amerikaner konzidieren China mehr weltpolitischen Einfluss.
Das ist ja, da Sie reden jetzt über Politik, da bin ich ganz bei Ihnen. Das sind politische Fragen. Womit ich mich beschäftige, sind letztlich wirtschaftliche Dinge. Das ist richtig. In der Politik, glaube ich, sind diese Deals sehr viel schwieriger. Das glaube ich sofort.
Aber Sie haben ja auch im Buch zu Recht darauf hingewiesen, politische Stärke ist ja auch eine Folge von wirtschaftlicher Stärke. Und wenn wir jetzt den Effekt haben, dass eben die wirtschaftliche Stärke Chinas relativ deutlich gestiegen ist, die wirtschaftliche Stärke Amerikas, haben wir gerade diskutiert, ist in einigen Bereichen noch stark, in anderen Bereichen nicht mehr vorhanden, dann heißt es doch im Prinzip, laufen da eben doch auf diese multipolare Welt zu.
In der wir meiner Ansicht nach schon drinnen sind. Wir erleben ja auch, dass natürlich China größer wird und seine Handlungsspielräume größer werden. Aber die wachsen natürlich auch nicht in den Himmel. Das muss man auch ganz nüchtern sehen. Auch die Chinesen werden die Erfahrung machen, dass ihre Aufstiegsphase nicht das letzte Wort der Weltgeschichte ist. Wie das vielleicht die Amerikaner 1990 oder 91 dachten, the end of history, nach dem Niedergang der Sowjetunion sind wir die Letzten und die Geschichte ist jetzt am Ende. Das war eine gewaltige Selbsttäuschung. Ich hoffe nicht, dass man in China auf die Idee kommt, sozusagen die Wiederkehr des himmlischen Friedens mit dem Zentrum in Peking für das letzte Wort der Weltgeschichte zu halten. Nein, das Problem ist einfach, dass der Wandel natürlich auch die Chinesen betreffen wird. Die machen ja auch die Erfahrung im Moment schon. Es gibt ja viele Debatten um die Frage, ob die dazu in der Lage sind, eine internationale Währungsorganisation, um den Renminbi hinzubekommen. Da gibt es viele, die sagen, die versuchen das und wollen das. Und die Sanktionen gegen Russland haben ja dazu geführt, dass viele Länder aus Angst vor Sanktionen sich Gedanken darüber machen, wie eine andere Finanzorganisation global aussehen könnte. Aber ob das so einfach funktioniert, ob China dazu in der Lage ist, allein in Asien eine derartige Dominanz auszuüben, wie das die USA über Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, da muss er große Fragenzeichen machen. China ist bedeutend, aber Indien hat in der Zwischenzeit bereits mehr Menschen. Indonesien hat über 300 Millionen Einwohner. Wie man das alles unter einen Hut bekommen kann, das ist alles sehr, sehr schwierig. China ist attraktiv für viele Länder, vor allen Dingen in Afrika. Wenn man sich da die Liste der Projekte anschaut, das ist schon ziemlich atemberaubend. Die sind deshalb attraktiv, weil sie eben was zu bieten haben. Preiswerte Industrieprodukte, Kredite, eine relativ hohe Effizienz bei der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen und anderen Dingen. Das ist schon ganz eindrucksvoll. Aber selbst wenn man sich die Situation in China selber anschaut, da ist ein großer Teil der Infrastruktur auf Kredit gebaut worden, die sich bis heute ja wirtschaftlich noch gar nicht tragen. Also alles Dinge, wo ja große Risiken darin enthalten sind. Das wird sich auch nicht ändern. Dass China eine Art Hüter der Ordnung werden könnte, das würde ich sagen, ist von der Realität doch sehr weit entfernt.
Das heißt, die richtige Antwort der USA wäre eigentlich, auf die Verbesserung der eigenen Wirtschaft zu setzen. Und dann durchaus auch im gewerblichen Bereich. Also da hat Trump schon einen Punkt, zu sagen, okay, wir müssen im Prinzip da wettbewerbsfähiger werden und dann vielleicht gezielter mit Maßnahmen greifen, mit Subventionierung oder anderen Themen, um da quasi zu helfen.
Wenn man das vergleichen kann, kann man sagen, die Amerikaner wollen so eine Art Friedrich-List-Programm der Erziehungszölle machen, die gleichzeitig dazu führen, dass die Standortbedingungen in den USA so gut werden, dass internationales Kapital angezogen wird, sich dort niederzulassen, dort zu produzieren, dort zu arbeiten. Das ist die Erfahrung des 19. Jahrhunderts. 1914, als der Erste Weltkrieg ausbricht, sind die USA der größte Schuldner der Welt. Trotz hoher Zölle, die man hatte, McKinley-Tarif, aus dem Kopf weiß ich nicht genau, aber über 20%, das hat nicht dazu geführt, dass das europäische Kapital, die europäischen Unternehmen sich aus den USA ferngehalten haben. Im Gegenteil, die sind dorthin, haben versucht, jenseits der Schutzzollmauern eigene Produktionen aufzubauen, haben ihr Kapital dorthin gebracht, haben sich an amerikanischen Unternehmen beteiligt und haben im Grunde genommen den amerikanischen Aufstieg finanziert. Und wenn man das überspitzt sagen will, dann versucht der Donald Trump das nachzumachen, das wieder aufzudürfen. Er hat ja McKinley-Tarif sogar explizit erwähnt. Wir sind so attraktiv, wir sind so dynamisch, wir sind so schnell, wir sind so bedeutend, da kann man gar nicht beiseite stehen, selbst wenn wir hohe Schutzzölle machen. Die zwingen die eher noch, dass sie zu uns kommen und hier bei uns diese Geschichte wiederholen, die wir im 19. Jahrhundert erlebt haben, nämlich von einer kleinen Siedlerkolonie zur bedeutendsten wirtschaftlichen Macht der Welt zu werden. Das mag dahinter stecken. Das setzt aber eben voraus, das habe ich schon gesagt, dass die Infrastruktur vorhanden ist, dass die sozial-moralischen Milieus da sind, also dass die Leute wirklich arbeiten wollen und dass sie das auch regelmäßig tun, dass das Bildungssystem funktioniert und. Ich glaube, die USA stehen vor gewaltigen Herausforderungen, zumal, das habe ich auch schon gesagt, die heutige Situation ja nicht mehr die ist, dass man der einzige Hotspot der Weltwirtschaft ist. Die Leistungen von China, von Vietnam, auch in absehbarer Zeit von Südasien. Zurzeit entwickeln sich ja sogar einige afrikanische Länder gar nicht so unbedeutend. Das muss man dann erstmal in den Schatten stellen. Wenn man Amerika reindustrialisieren oder modernisieren will, dann muss man ja die Leistungsniveaus etwa der chinesischen oder vietnamesischen Industrie überhaupt erstmal erreichen.
Genau, vor allem, weil die Chinesen jetzt auch schon Weltmarktführer sind beim Einsatz von Industrierobotern. Das ist ja auch ganz spannend.
Ja, das ist eine ganz fatale Geschichte aus der Zeit von Obama und Biden, dass man versucht hat, von Chinas Industrieproduktion zu profitieren und war da eigentlich nicht so zollmäßig unterwegs, hat aber auf der anderen Seite im Bereich der Hochtechnologie ganz harte Maßnahmen ergriffen, um zu erreichen, dass die Chinesen dort nicht auf das Niveau kommen, das die Amerikaner haben. Und da waren wir ja zum Teil auch ganz erfolgreich mit. Vor allen Dingen im Bereich der Halbleiter der jüngsten Generation hat man die Chinesen ja ferngehalten und hat stattdessen eine eigene, sehr teure und scheinbar sehr effiziente eigene KI-Industrie hochgezogen. Macht dann die dumme Erfahrung, dass die Chinesen im Grunde genommen mit der vorletzten Generation von Halbleitern und sehr viel geringerem Aufwand die gleichen KI-Leistungen erzeugen kann. Das ist eine ganz fatale Geschichte. Das nehme ich an, wird natürlich in den USA auch sehr genau bemerkt werden, was da unterwegs ist. Und dieser Kampf gegen die chinesische Hochtechnologie der Regierung Biden, man denke nur an die Huawei-Geschichten und ähnliches mehr, der massiv und gezielt gefördert worden ist, dass der unter Umständen gar nicht wirksam gewesen ist. Oder jedenfalls nicht so wirksam, wie man sich das vorgestellt hat, sondern die Chinesen mit Substitutionsformen und mit Eigenentwicklung und mit allem anderen da ein Gegengewicht schaffen können, das unter Umständen sich sogar wirtschaftlich noch eher rechnet als das, was in den USA passiert. Das ist sehr fatal. Und von daher versteht man in gewisser Weise jetzt so diese Zollbrachialität. Ich heiße das nicht gut. Also das sollte man nicht falsch verstehen. Aber dass in dieser Situation in den USA man sich Gedanken darüber macht, wie können wir hier etwas wirklich ändern, das verstehe ich schon.
Was haben Sie eigentlich gelernt aus Ihrer Betrachtung historischer Wirtschaftskriege zur Rolle der Bystander, sage ich jetzt mal? Ich sage jetzt nicht mal nicht Innocent Bystander, aber Bystander. Ich meine,
wenn man das ganz grob sagen will, dann sind die kleineren Länder letztlich Ordnungsparasiten. Das wird mal nicht negativ gemeint. Das heißt, sie müssen sich an Ordnung anlehnen.
Ja gut, aber jetzt mal ganz konkret. Also die USA werden natürlich jetzt, machen ja auch schon Druck auf Europa, auf Deutschland. Pick your side. Seid ihr bei uns oder seid ihr bei den Chinesen? Ich meine, dieser Druck wird zunehmen. Die Chinesen locken, die Chinesen treten jetzt überall auf in Davos und sonst wo als die großen Freihändler. Und die Europäer sagen, ja, wir müssen uns mehr an China orientieren. Die Amerikaner sagen natürlich logischerweise, man meint mal, wir sollen euch die Houthis abknallen und ihr orientiert euch an China. Also, was bedeutet der Konflikt für Europa? Ich meine, wird Europa sich entscheiden müssen? Vermutlich ja. Was ist die Folge dieser Entscheidung? Und wie haben in der Vergangenheit sich sozusagen versucht, Staaten, die quasi so mitgezwungen wurden, wie haben die versucht, den Schaden zu minimieren?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Der Hans-Werner Sinn hat ja, glaube ich, letztlich irgendwie die Vereinigten Staaten von Europa jetzt auf die Tagesordnung gesetzt. Und wenn man rein in ökonomischen Größenordnungen denken wollte, dann könnte man sagen, es gibt irgendwann mal die Triade, die sind alle etwa so wirtschaftlich gleich stark, USA, Europa, China. Und dann weiß man nicht, wie sich das verändert, wenn Indien und wenn Afrika aufsteigen. Das heißt, Europa müsste sich einigen, Europa müsste an einem Strang ziehen. Aber Europa ist schon im Moment faktisch handlungsunfähig, wenn es darum geht, größere internationale Handelsverträge auszuhandeln, weil die Interessen in Europa einfach viel zu unterschiedlich sind. Das war immer das große Problem in Europa, dass die historisch entstandene multistaatliche Struktur, die wir hier haben, sich ganz eng mit den wirtschaftlichen Entwicklungen, mit den politischen Strukturen, mit den Legitimationserwartungen verbunden hat. Und die sind in den Ländern nun mal eben anders. In Italien ist es anders als in Frankreich, in Deutschland anders als in Polen oder in Skandinavien. Das müsste man unter einen Hut bekommen. Und man müsste da in dem Zusammenhang sich erst einmal darüber verständigen, wie, auf welche Weise sind hier Kompromisse möglich, die wir erreichen können. Machen wir das auf dem bürokratischen Wege, der in Brüssel ja offensichtlich favorisiert wird. Das heißt, wir lassen das politische Chaos dieser europäischen Integration einfach irgendwie nebenher laufen und tun so, als seien wir das bereits und vollziehen das einfach. Aber die Grenzen davon sind ja allein, was die Finanzierung angeht und andere Dinge, ja längst erkennbar, zumal der Widerstand gegen Brüsseler Bürokratie und ähnliches mehr da ist. Wenn man diese Idee hätte, dass man auf der Ebene der internationalen Konflikte mitspielen will, müsste man dieses vereinte Europa haben. Dann müsste man einen Weg haben, um das zu erreichen, wie sich das durchsetzen lässt. Und dann ist natürlich die große Frage, warum unterzeichnet die EU keine Handelsverträge, Mercosur oder andere Geschichten, weil sie intern sich gar nicht auf eine Agenda da einigen kann. Von da würde ich meinen, muss man der Realität in die Augen schauen. Und die meisten europäischen Staaten sind nicht groß genug, um eigene Ordnungen durchzusetzen. Großbritannien im 19. Jahrhundert war da der Ausnahmefall, der aber wirklich nur historisch erklärbar ist und nicht generell. Im Moment ist es für die deutsche Wirtschaft ja offensichtlich geradezu dämlich, dass man in einer Konfliktsituation ist mit allen möglichen Partnern, mit denen man eigentlich gute Geschäfte machen könnte. Die Beziehung zu Russland war ja wirtschaftlich ein großer Vorteil, und dass das abgebrochen ist, das ist wirtschaftlich ja nicht gut. Man kann hoffen, dass es irgendwann korrigiert werden wird. Das muss man mal schauen. Aber auch die Beziehung zu China ist für die deutsche Industrie, für das Wohlstandsniveau in diesem Land und für alles andere, glaube ich, von großer Bedeutung. Aber natürlich auch die Beziehung zu den USA. Und eigentlich wäre Deutschland ein Land, und das gilt für Frankreich, das gilt für Italien, für anderen in eingeschränktem Maß, aber für die Niederlande ganz offensichtlich, eigentlich ein Land, das von einem globalen und mehr oder weniger institutionell garantierten Freihandel mit gleicher Zugänglichkeit zu allen möglichen Märkten, das wäre genau das, was, wenn man so will, der deutschen Industrie in die Hände spielen würde, während ein fragmentierter Weltmarkt, aus politisch-moralischen Gründen fragmentierter Weltmarkt, der dann zu Abbruch von Arbeitsteilungsbeziehungen führt, für dieses Land, für die anderen europäischen Länder ebenfalls nachteilig wäre. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie hoch diese Länder in die globale Arbeitsteilung integriert sind. Für die Niederlande wäre es ganz schrecklich, für Deutschland wäre es sehr schrecklich, Frankreich schon etwas weniger. Italien wäre punktuell betroffen, Großbritannien ist auch in einer sehr schwierigen Situation. Doch da würde man sich wahrscheinlich traditionell für die Anlehnung an die USA entscheiden. Wir haben die Forderung, wir müssen in Europa alles zusammenlegen, wir müssen einheitlich handeln. Das ist eine auf den ersten Blick gute Forderung. Das wäre Friedrich List in gewisser Weise auch mit seinem deutschen Zollverein und mit Handlungsfähigkeit. Dann können wir erreichen, dass wir uns auf diese Weise wettbewerbsfähig organisieren können. Das ist für mich gut nachvollziehbar, diese Forderung. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sich das politisch realisieren lässt.
Würden Sie denn nach Washington reisen als von der Leyen und neuer Bundeskanzler und so weiter und würden sagen, wir zahlen euch ab jetzt was dafür, dass ihr uns die Houthis im Hals haltet? Wir zahlen euch was für eure globale Ordnungsrolle?
Ob ich mit dem Angebot anfangen würde, weiß ich gar nicht. Ich würde schlicht und einfach erstmal sagen, wir müssen uns darüber klar werden, was wollen wir eigentlich haben? Was sollen wir erreichen? Und dann, wenn die Amerikaner sagen, ihr zahlt auf Aluminium das und auf das, auf Autos das, auf Autos das, auf Autos das, dann müssen wir erstmal sagen, Kinderchen, das tun wir nicht. Und dann muss man aber eine Gegenvorstellung haben. Und das Gleiche gilt auch in militärischer und in anderer Hinsicht. Die Botschaft ist ja offensichtlich gehört, obwohl es ja geradezu, aus amerikanischer Sicht muss es ja geradezu verrückt wirken, dass man lange Zeit die Aufforderungen der USA, mehr in die Verteidigung zu stecken, nicht nachgekommen ist, sondern gewartet hat, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, um jetzt das zu tun, was die Amerikaner immer schon verlangt haben. Nämlich mehr in die eigene Rüstung, mehr in die eigene Kriegsfähigkeit oder Verteidigungsfähigkeit zu stecken. Und da muss man einfach gucken, was können wir da an Möglichkeiten machen? Welche Deals, welche Auseinandersetzungsformen sind da eigentlich vorstellbar? Das heißt, eine Wiederkehr der klassischen, sehr robusten Wirtschaftsdiplomatie und nicht mehr dieser Vorhang, wir haben doch die gleichen Interessen und wir haben die gleichen Werte und ich weiß nicht was. Letztlich entscheidet die Frage der materiellen Erträge, der materiellen Kosten, der materiellen Vorteile, der materiellen Nachteile, während dieses Reden in Werten ist sinnvoll und schön und völlig in Ordnung. Es geht aber doch deutlich, sagen wir mal, an der Realität vorbei, wenn wirklich handfeste Interessenkonflikte da sind.
Wie oft münden solche wirtschaftlichen Konflikte, solche wirtschaftlichen Kriege in heißen Kriegen?
Das ist auch wiederum historisch sehr unterschiedlich gewesen. Das kann man kaum beantworten. Vor dem Ende der napoleonischen Zeit war die Grenze vom Wirtschaftskrieg zum heißen Krieg sehr, sehr dünn. Das ging schnell. Das konnte in unterschiedlichen Konstellationen erfolgen. Nehmen wir einfach mal die englisch-niederländischen Seekriege der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das konnte passieren, dass man sich in England darüber geärgert hat, dass der ganze Kolonialhandel von den Niederländern abgewickelt worden ist, dass sie selber den Matjes besser und preiswerter an die englische Ostküste gebracht haben, als die englischen Fischer das konnten. Und. Und dann hat man eben, das ist ja die Navigationsakte im Grunde genommen, den Holländern verboten, in England anzulanden. Dann hat man Speditionsleistungen verboten. Darüber haben sich die Holländer aufgeregt und haben dann irgendwie versucht, die Engländer zu blockieren. Und dann kommt es zum Ersten Krieg. Und der Wert geht irgendwie so, weil die Holländer militärisch zur See sehr stark waren, irgendwie so unentschieden aus. Und wenig später, dann 10 Jahre später, kommt es zum nächsten Krieg, weil der englischen Krone das Geld ausgeht und die brauchen Geld und das kriegt man vielleicht auf diese Weise. Dann kommt es zum nächsten Krieg mit den Niederländern und der geht dann auch wieder mit irgendeinem mehr oder weniger förmlichen Vertrag zu Ende. Und dann kommt es schließlich zum dritten Krieg und irgendwann sind die Engländer, aber aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Modernisierung, beginnende Industrialisierung und zwar so stark, dass sie letztlich sich gegenüber den Niederländern durchsetzen können, die diese Industrialisierung ja nicht gehabt haben. Aber die Grenze zum Krieg war ganz schnell überschritten. Und das waren nicht nur England, Frankreich, die ja notorisch miteinander in Auseinandersetzung waren. Das waren auch Länder wie England und die Niederlande, die ja eigentlich sowohl konfessionell als auch historisch relativ nah beieinander liegen. Karl II., also der Sohn von dem 1649 hingerichteten Karl I., der musste ja ins Exil und der ging nie wieder ins Exil und ist von da dann 1660 wieder zurückgekommen. Aber das war kein Grund für ihn, dass man nicht die Niederlande angreift, wenn das ein lukratives Ziel war, wo man Beute machen konnte und wo man Marktanteile erobern kann, um sich da durchzusetzen. Oder wenn Sie ins 18. Jahrhundert schauen, die dann schon britischen Auseinandersetzungen, die vor allen Dingen in Amerika ausgetragen wurden, in Indien ausgetragen wurden, im Bereich der Karibik ausgetragen wurden, da war immer die Grenze von der Gewaltanwendung zum offenen Konflikt sehr, sehr gering, sehr, sehr schwach. Man darf jetzt nicht vergessen, es gab ja auch andere Gründe. Der Spanische Erbfolgekrieg zu Beginn des 18. Jahrhunderts, das hatte ja auch andere Ursachen, obwohl natürlich da auch wiederum die Angst da war, wenn England, wenn Frankreich und Spanien ihre Ressourcen zusammenwerfen unter einer Krone, dann kann das zu einer ganz unangenehmen Gewichtsverschiebung in Europa führen. Und das hat dann ja zu diesem langen und sehr blutigen und sehr aufwendigen Krieg geführt. Das setzte sich aber im 18. Jahrhundert mit dem Siebenjährigen Krieg, der heute als Weltkrieg angesehen wird, also 1756 bis 63, weiter fort und auf das Vorfeld der napoleonischen Kriege, also vor der Französischen Revolution und dann den napoleonischen Kriegen, war keineswegs davon geprägt, dass sich Großbritannien und Frankreich so besonders gut verstanden hätten. Die haben zeitweilig dann mal Zölle abgebaut, aber dann hat man auch wieder Zölle aufgebaut, hat man voreinander gewarnt und der englische Gentleman trinkt keinen französischen Rotwein. Das tun ja nur Frauen, sondern die Engländer trinken was Richtiges und so. Also das spielt schon eine ganz gewaltige Rolle, dass die Eskalationsspiralen sehr schnell losgehen konnten und dann der offene Krieg nicht ausgeschlossen war.
Aber heute wahrscheinlich ist die Hürde schon höher.
Ja, im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg ist das deshalb nicht mehr der Fall. Deshalb sind auch Wirtschaftskriegsmaßnahmen ja so wichtig geworden, weil man das militärische Risiko nicht mehr eingehen wollte. Nachdem die Sowjets ihre erste Wasserstoffbombe gezündet hatten und klar war, dass die das auch haben, ist ja das militärische Risiko sehr hoch geworden. Dann gab es noch Stellvertreterkriege und Auseinandersetzungen auf niedrigerem Niveau. Aber man hat sehr genau darauf geachtet, dass die Atomkriegsgefahr gering geblieben ist. Deshalb war die Kuba-Krise so wesentlich, weil die eben in diesem Bereich, wenn man so will, die Grenzen ausgetestet hat und man dann gesehen hat, nein, das will man nicht. Und das scheint ja bis heute der Fall zu sein, dass diese militärische Karte im strengen Sinne eigentlich jedenfalls im Großkonflikt nicht gibt. In den kleineren Auseinandersetzungen wird das ja weiterhin gemacht. Und das hat im Übrigen dazu geführt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auf der einen Seite die Pax Americana war und auf der anderen Seite ein umso härterer Wirtschaftskrieg gegen die Sowjets oder gegen das sozialistische Lager geführt wurde. Ein offener Krieg kam nicht in Frage, also hat man die eigene wirtschaftliche Stärke ausgenutzt, um den da drüben zu zeigen, salopp formuliert, wo der Hammer hängt.
Professor Plumpe, zum Abschluss. Sie haben vorher gesagt, der Historiker soll nichts über die Zukunft spekulieren, so sinngemäß. Aber jetzt frage ich nicht den Historiker, sondern frage ich den bekanntermaßen ausgesprochen klugen Beobachter des Weltgeschehens, Professor Plumpe. Was glauben Sie denn, wie es weitergeht?
Ich habe das Prinzip Hoffnung, dass wir zu einer robusten, interessengeleiteten Wirtschaftsdiplomatie kommen. Das ist das Prinzip Hoffnung. Wirtschaftsdiplomatie kommen, die von dem Gedanken ausgeht, dass eine funktionierende weltwirtschaftliche Arbeitsteilung letztlich für alle von Vorteil, wenn auch nicht von gleichem, aber doch für alle von Vorteil ist. Eskalationsmaßnahmen, das erleben wir schon beim Ukraine-Krieg im Moment, führen letztlich zu Beschädigungen, die nicht einfach wieder bewältigt werden können. Was das alles kosten wird, um da, sollte der Krieg irgendwann mal vorbei sein, wieder einigermaßen zivile Zustände herbeizuführen, das ist ja alles noch gar nicht ausgemacht. Sollten Wirtschaftsauseinandersetzungen in offene Konflikte münden, dann glaube ich, wäre das ein ziemliches Desaster. Und insofern kann man nur sagen, die Vernunft gebietet, dass man mit Kaltblütigkeit und mit Geschick Wirtschaftsdiplomatie miteinander betreibt. Denn die Gründe, das ist ein anderer Punkt, über den haben wir heute nicht gesprochen, das hätte man ja auch machen können. Denn in einer so vernetzten Welt, wie wir sie heute haben, in der Konflikte ja aus ganz unterschiedlichen Interessen und Punkten entstehen können, wir erleben das ja gerade in Kaschmir, im Gazastreifen oder anderswo, ist das so, dass für viele der Beteiligten, und das macht ja die Houthi auch überhaupt nur so bedeutend, für viele der Beteiligten die Zerstörung der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung ein Mittel der Kriegführung ist. Also die Houthi haben ja kein Interesse, was sollen die für ein Interesse dann haben, auf irgendwelche Schiffe zu schießen? Die wollen mit der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung ihre Gegner, ihre vermeintlichen Gegner treffen. Und das ist in jedem politischen Konflikt ja so, dass man weiß, ich kann dem anderen am meisten schaden, indem ich ihm auch wieder salopp formuliert, den Geldhahn abdrehe. Das heißt, eine so hochgradig vernetzte Welt, in der wir im Moment tätig sind, ist natürlich in gewisser Weise auch eine Art regelrecht Anreizstruktur, in politischen Konflikten mit Blockaden, Sanktionen und mit anderen Dingen zu arbeiten, weil man einigermaßen sicher ausrechnen kann, dass das wirksam ist. Die Kalkulation ist dann die Frage, wer leidet mehr? Denn wenn man Arbeitsteilung zerstört, leiden immer beide Seiten. Die Frage ist, wer leidet mehr? Und die schwächere Seite wird dann mehr leiden und dann denkt sich die stärkere, wir können das tun. Also das kommt ja noch hinzu.
Aber das heißt doch aber eigentlich nochmal, jetzt muss ich ganz einhaken, weil wir haben nicht drüber gesprochen, wir haben am Anfang ja drüber gesprochen gehabt. Ich glaube natürlich dann schon, dann müsste doch in der Tat Ziel der europäischen Diplomatie sein, dass die USA und die Chinesen gemeinsam und die Europäer dann auch über Zeit mit mehr Verteidigungsausgaben in die Rolle hineinwachsend einen Ordnungsrahmen schaffen, der den freien Welthandel sichert.
Beste Lösung wäre die, wenn die großen Zentren der Weltwirtschaft sich gegenseitig nicht mehr als Bedrohung empfinden, sondern als Möglichkeit des Miteinanderhandelns. Und dass man im Wettbewerb bleibt, ist ja selbstverständlich. Aber dass man die Wettbewerbsergebnisse nicht mehr als Bedrohung empfindet. Das setzt voraus, dass man sich wirtschaftsdiplomatisch miteinander und diplomatisch allgemein miteinander verständigt. Und das ist ja auch der Fehler gewesen, der vor 1914 passiert ist, den die Engländer meiner Ansicht nach seinerzeit nicht gemacht haben. Die haben schon gepiesackt und dieser Trade Act da, der die Deutschen dazu gezwungen hat, Made in Germany da drauf zu schreiben, das war so eine Piesackerei. Aber Zölle haben die nicht erhoben und die haben auch keine harten Patentgesetze oder andere Sachen gemacht, die die deutsche Industrie schon hart getroffen hätten. Nein, man muss eine Situation erreichen, das ist klar, wo man die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungs- und Veränderungsgeschwindigkeiten nicht als existenzielle Bedrohung, sondern letztlich als eine Chance sieht, von der, wenn man das gut managt, alle Seiten was haben können. Das wäre eine gute Sache, die setzt meiner Ansicht nach voraus. Deshalb habe ich gesagt, ich bin gar nicht so skeptisch gegenüber der Trumpschen Dealpolitik, dass man eine robuste Wirtschaftsdiplomatie mit klar formulierten Interessen betreibt, die dann aber für den anderen auch berechenbar beibehalten wird. Das geht dann nicht so rinnen in eine Kartoffel, raus aus der Kartoffel. Das wäre dann schon schwierig. Und diese Gefahr ist ja in den USA immer gegeben, das ist ganz klar. Aber das wäre für mich die Alternative gegenüber einem Eskalationsprozess, der, wenn er einmal ausgebrochen ist, nur noch schwer zu stoppen wäre.
Professor Plumper, das war wieder mal ein super Tour d'Horizon. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Ich weiß, ich hätte es eine Stunde lang weitermachen können, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen ein natürliches Limit, auch was die Podcastlänge betrifft. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war echt wieder super interessant und ich möchte Ihre Hoffnung gerne teilen, dass das doch so gut ausgeht. Und das setzt natürlich entsprechend voraus, dass man eigene Stärken und Schwächen kann und dass man auch versucht, sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren in der Diplomatie und eben nicht über Friede, Freude, Eierkuchen Themen spricht, wie wir das letzten Jahr getan haben, sondern über die Tatsache, dass wir Interessen haben und diese Interessen wollen wir auch durchsetzen.
Ja, ich darf mich ebenso bedanken für das wirklich interessante Gespräch.
Auf Booking.com buchst du dein Ferienhaus ganz einfach. Und dank kostenloser Stornierung passiert das hier nicht mehr.
Wird es gebucht, Leute? Oh, Marc und Tim kommen jetzt.
Bei Booking.com kannst du kostenlos stornieren.
Oh, so einfach.
So geht's problemlos von zu Hause ins Ferienhaus.
Hab eine größere Unterkunft gebucht.
Auf Booking.com findest du dein Ferienhaus ganz einfach.
Und einfach entspannen.
Booking.com, booking.yeah. Überprüfe vor der Buchung die Stornierungsrichtlinie der Unterkunft.
Ich bin Leonie Bartsch.
Und ich bin Lynn Schütze. Zusammen erzählen wir in unserem Podcast Mord of X die Geschichten hinter echten Kriminalfällen.
Aber dieser Fall hier hat uns echt an unsere Grenzen gebracht.
Auftragskiller wird ihre Frau umlegen.
Die Jägerin ist eine Podcast-Serie der Süddeutschen Zeitung und of X Productions.
Jede Woche erscheint eine neue Folge auf allen Podcast-Plattformen. Und mit einem Abo der SZ könnt ihr jetzt schon alle Folgen hören unter sz.de/jägerin.
Halten wir fest, Wirtschaftskriege sind der Normalzustand. Und die größte Dummheit, die man begehen kann, ist auf diese Wirtschaftskriege naiv zu reagieren. Entweder, indem man sie moralisch überhöht, oder aber, indem man sich weigert, aus der Vergangenheit zu lernen. Meine große Hoffnung wäre deshalb, dass unsere Regierung, aber auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Buch mit in den Sommerurlaub nehmen, um daraus zu lernen, damit sie besser mit den Herausforderungen der Welt umgehen können. bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich erneut für die Aufmerksamkeit zu danken, Sie darauf hinzuweisen, dass es am kommenden Mittwoch erneut eine Ausgabe von BTO Refresh gibt. Diesmal, wie könnte es anders sein, mit der Folge Der absolute Wirtschaftskrieg und natürlich am kommenden Sonntag dann ein Wiederhören in gewohnter Form mit einem neuen Gesprächspartner und neuen Inhalten. Ich freue mich auf ein Wiederhören am Mittwoch und am kommenden Sonntag. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelte.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.